Es gibt auch Spielerinnen, was ich sehr, sehr traurig finde in unserer Liga, die sind nicht berufsgenossenschaftlich versichert, weil sie nicht genug Geld verdienen und das nicht als Job angesehen wird. Also sie
Krass.
kommen nicht über ihre Mindestgrenze von diesen 450 Euro. Die haben manchmal nicht mal einen Vertrag und spielen in der ersten Bundesliga.
Hi, ich bin Salwa Humsi und ich begleite heute die Fußballnationalspielerin und Torhüterin des VfL Wolfsburg, Almuth Schuld, von Hannover nach Kassel. Mit dem VfL und der Nationalmannschaft hat Almuth fast alles erreicht. Olympisches Gold, EM, Champions League und Meistertitel, DFB-Pokal. Nur nicht die Gleichberechtigung, die sie sich für Frauen im Fußball wünscht und für die sie seit Jahren kämpft. Während sich die großen Fußballverbände wie die UEFA immer wieder in Debatten verzetteln, warum Fußball neutral sein sollte und politische Botschaften vermeintlich nichts im Stadion zu suchen hätten, ist Almuth Schuld das beste Beispiel dafür, dass es eben doch anders gehen kann und dass es im Fußball in Zukunft vielleicht sogar anders gehen muss. Gleichberechtigung kommt eben eher selten von ganz, ganz doll die Daumen drücken. Darüber spreche ich mit Almuth Schuld während unserer gemeinsamen Bahnfahrt.
Soll ich nochmal um die Ecke kommen? Dann brauche ich nur ein bisschen mehr Leine. Warte.
Hey, wer kommt denn da schon verkabelt
Hey, hi, wie
vorbei?
geht's dir?
Hallo, na? Herr Almuth, ich freue mich sehr, dass wir uns heute kennenlernen. Richtig schön.
Danke, ich freue mich auch. Ich bin gespannt. So, im Zug habe ich noch keinen Podcast aufgenommen und auch nicht am Bahnhof.
Ja, warte ab. Wohin fährst denn du jetzt eigentlich?
Ich fahre nach Stuttgart. Dort treffe ich mich noch mit einer Freundin und habe auch noch einen Sponsorentermin morgen und ja. Verbinde das jetzt mit der Reise.
Sehr gut. Und also ich weiß nicht, ob du da jetzt schon irgendwas zu sagen kannst, darfst, aber wie kann man sich so ein Sponsorentermintreffen vorstellen?
Es kommt immer darauf an, was man jetzt genau für ein Anliegen hat. Es kann sein, dass es einfach nur ein Kennenlernen ist. Es kann natürlich auch sein, dass es ein Fotoshooting ist, dass es vielleicht auch ein Werbedreh ist tatsächlich. Ja, oder dass man auch nur die neue Partnerschaft bespricht. Für mich ist es jetzt ein kleiner Dreh von einem Clip und ich hoffe, dass er gut läuft.
Und das sind dann, also wenn das jetzt zum Beispiel größere Sponsoren sind, was sind das dann für Zusammenarbeiten, die man dann hat? Also ist es dann Werbung, die man macht oder?
Genau, also im Frauenfußball an sich ist es noch relativ untypisch, dass man einen
Ja.
eigenen persönlichen Sponsor hat. Meistens macht man was für Sponsoren vom Verein oder auch von den Verbänden. Das ist jetzt tatsächlich ein Sponsor, der für mich persönlich ist. Ist für mich auch was Neues, weil es so mein erster ist und gucken wir mal, wie es so wird. Aber darum geht es auch um Werbung. Also tatsächlich um Werbung, die vermutlich auch, wenn alles gut läuft, im TV läuft oder im Internet.
Ah,
Und
okay.
wir werden mal
Dann
sehen.
drücke ich die Daumen für den Termin.
Ja, danke
Aber
schön.
so klassische, also man würde ja jetzt denken, was wahrscheinlich am meisten auf der Hand liegt, ist, du hast irgendwie eine Reichweite, du bist schon bekannt, du machst den Instagram-Account und machst da Werbung, aber sowas machst du ja zum Beispiel gar nicht, ne?
Nee, genau.
Ja.
Das ist irgendwie gar nicht mein Ding. Ich bin in manchen Sachen noch sehr konservativ und bei sowas auch. Ich spreche am liebsten mit den Leuten direkt persönlich. Und ich finde auch, dass es Vorbilder geben muss für gerade für Jugendliche und Kinder, die sich dann selber im Leben orientieren und sagen, vielleicht ist mir das zu stressig, weil Social Media auch einen gewissen Druck verspüren lässt. Man muss was posten, man muss vielleicht auch reposten, man muss was liken, man muss einfach die Sachen durchgucken und stundenlang schon sich mit dem Handy beschäftigen. Und ich bin dafür nicht der Typ gewesen, noch nie. Und aus dem Grund habe ich es nicht gemacht. Und ich komme bis jetzt auch sehr gut damit zurecht, dass ich es nicht mache, weil die wichtigen Informationen mir von wem anders erzählt werden. Ich kann immer noch Zeitung lesen und auch andere Recherche betreiben.
Und du
Ja.
hast gerade hier bei der Information geschaut nach der Wagenreihung. Da
Genau,
zeigt sich der Unterschied. Und ich
richtig.
nämlich in der Bahn-App habe geschaut.
Ja, genau so ist das. Da war ich dann auch noch oldschool und habe direkt am Wagenstandsanzeiger
Ja,
geguckt.
und irgendwie geht es ja oldschool dann auch immer. Aber geht dir dann nicht auch, also jetzt mal so blöd gefragt, auch Geld durch die Lappen? Weil eigentlich wahrscheinlich so mit Instagram. Ich weiß
Ja,
nicht, ob sich
ganz
das schon
sicher.
wieder verändert hat. Vielleicht war es vor ein paar Jahren noch besser, aber kann man ja auch schon ordentlich
Man kann
Geld
damit sehr
verdienen,
viel
oder?
Geld machen. Ich kann mich erinnern, dass Julia Gwin, die mitbekannteste deutsche Fußballerin, erzählt hat in einem Interview, dass ihr Hauptverdienst nicht mehr beim Fußball liegt, sondern tatsächlich auf Social Media. Und das heißt dann für mich, dass sie
Krass.
gutes Geld verdienen muss. Ich
Ja.
weiß nicht, wie die Zahlen aussehen, aber es wird auf jeden Fall was zu machen sein. Und ich schätze auch im Nachgang jetzt der Europameisterschaft, die ich mitbegleitet habe, der Männer, hätte ich sicher ein paar Follower bekommen. Aber aus Geldgründen mache ich das auf gar keinen Fall, sondern ich stehe dazu und das ist für mich in Ordnung. Und ich habe auch gar keine Lust, mich so ein bisschen dafür zu verkaufen.
Ja, und du hast gerade gesagt, das heißt wahrscheinlich, dass sie damit viel Geld verdient oder halt auch mit dem Fußball sehr wenig.
Oder das, genau.
Also,
Also
ja.
ich, dadurch, dass sie Nationalspielerin ist und bei Bayern München spielt, kann ich ungefähr einschätzen, was sie verdienen würde. Mhm. Und natürlich ist das überhaupt nicht vergleichbar mit dem männlichen Bereich. Wir verdienen nicht so viel Geld und jede Fußballerin in Deutschland, die professionell spielen kann, ohne einen zweiten Job nebenbei zu haben, kann sich glücklich schätzen. Das ist so. Es sind wenige Spielerinnen, die das können. Und von daher wird Julia Gwynn einen, ja, doch nicht unbeträchtlichen Teil ihres Gehaltes mit Social Media verdienen.
Das ist nicht unser Zug, der hier gerade gehalten hat, oder?
Gleis 7?
Oh, okay, ich glaube,
vielleicht noch mal wechseln?
Gehen wir mal, versuchen wir mal, deinen Zug zu kriegen. Ja, wir mussten gerade schnell das Gleis wechseln. Und zwar waren wir, glaube ich, an Gleis 3, mussten dann zu Gleis
9.
7 und dann aber doch zu Gleis 9.
Okay, abschließend also, zu Gleis 9.
Und jetzt sind wir aber am Zug.
Richtig.
Und du bist, hast du gerade noch nebenbei erzählt, als wir die Mikros gerade nicht mehr auf hatten, weil wir durch einen halben Bahnhof gerannt sind, auch heute Abend, am Freitagabend bei der NDR-Talkshow, richtig?
Richtig. Wer dann gerne einschalten möchte, kann das machen. Mhm. Bin ich schon länger angefragt, musste die letzten Male immer vertrösten durch meinen Trainingsplan und heute Abend klappt es dann endlich.
Und das ist verrückt, weil, also naja, so mega verrückt ist es jetzt nicht, aber wir treffen uns jetzt heute für diesen Podcast. Dann triffst du heute Abend noch eine Freundin in Stuttgart, hast morgen noch einen Termin mit einem Sponsoren. Dann bist du bei der NDR-Talkshow und gerade meintest du auch noch kurz bevor der Zug reingefahren ist, dass du sogar noch überlegt hattest, dich hier am Hannover Hauptbahnhof, wo wir uns getroffen haben, auch noch mit einer Freundin zu treffen.
Ja,
also man merkt richtig,
so,
du versuchst das Optimalste rauszuholen.
Genau, so ist es bei Eltern, bei Müttern, dass man die Zeit, die man dann hat für sich selbst, dass man die versucht optimal zu nutzen. Und jetzt sind die Kinder die Tage mit dem Papa und mit den Großeltern. Und deswegen versuche ich so viel wie möglich abzuhaken.
Mhm. Und hast du das dann nicht manchmal, wenn du dann schon, so kann ich es mir vorstellen, wenn man schon so viel unterwegs ist, dass man dann vielleicht auch denkt, ich bin jetzt in Hannover, ich habe jetzt hier keinen Bock, noch jemanden zu treffen, dass man sich nicht noch mehr Termine, also weil, ich glaube, das kommt auch darauf an, was für ein Typ Mensch man ist, aber für mich ist es dann manchmal so, dass dann noch private Termine mich stressen, wenn die dann auch noch zum ganzen Reisen dazukommen.
Ja, aber dann sind die privaten Termine ja nicht mit der richtigen Person. Normalerweise, wenn man einen lieben Menschen trifft, dann gibt es einem ja mehr Energie. Und auch wenn man vorher denkt, ich habe eigentlich keine Lust, sagt man ja hinterher ganz oft, wie schön, dass wir uns endlich mal wieder gesehen haben. Und dann geht man mit einem Lächeln raus. Und so bin ich dann eingestellt. Also ich weiß ganz genau, ich habe nicht so oft Chancen, diese Leute zu treffen. Und aus diesen Gründen mache ich es dann auch so, wie es halt funktioniert. Und es gibt natürlich Tage, an denen man sagt, heute nicht. Aber dann weiß ich das auch im Vorfeld. Und wenn ich mich verabredet habe, dann ist es nachher immer gut gewesen.
Und das ist natürlich, also kann ich mir vorstellen, wahrscheinlich auch schwer, so Freundschaften zu pflegen mit deinem Job, oder?
Das ist immer wieder ein großes Problem. Deswegen hat man eigentlich Freundschaften, die man nicht täglich und nicht wöchentlich oder nicht in bestimmten Abständen pflegen muss, sondern die wissen ganz genau, wenn man sich dann sieht, dann ist es so, als ob man nie eine Zeit dazwischen gehabt hätte, in der man sich nicht gesehen hat. Und wenn man mal nicht sofort an dem Tag antwortet, ist keiner böse. Und das ist dann gut. Dann weiß ich auch, dass das eine Freundschaft ist. Und davon habe ich viele in meinem Umfeld und darüber bin ich sehr dankbar.
Du bist wahrscheinlich dann eher die aus dem Freundeskreis, die dann häufiger mal erinnert werden muss oder so, hey, na, wie geht's dir? Meld dich doch mal.
Kommt ganz drauf an. Ja? Also es ist auch mal so, dass ich mich tatsächlich so melde, aber die Freunde wissen ja, wie es ist. Es kann sein, dass ich direkt in der nächsten Stunde antworte, es kann auch sein, dass es 10 Tage dauert, aber es ist nie unherzlich. Und dann ist es gut.
Und grundsätzlich pendelst du ja auch extrem viel, weil du in Wolfsburg arbeitest, aber im Wendland lebst, wo du aufgewachsen bist. Was sagst du, wenn du jetzt jemanden triffst und sagst, ich wohne im Wendland und die fragen, hey, wo ist denn das?
Ja, meistens kommt dann Gorleben ins Spiel. Viele kennen das durch die Castortransporte. Und wenn das dann immer noch nicht hilft, was ja auch manchmal gut ist, wenn man das nicht nur damit verbindet, sage ich halt in dem östlichen Zipfel Niedersachsens direkt an der Elbe. Und dann kann man sich ungefähr orientieren.
Ich finde das so geil, wie Leute, die aus dem Dorf kommen oder aus kleineren Orten in Deutschland, wie die immer schon so eine eigene Floskel haben, wie die erklären, wo sie herkommen.
Also es gibt dann noch die Mainstream-Variante, dass ich sage, direkt Hamburg, Berlin in der Mitte, linksseitig der Elbe.
Oh wow.
Und dann weiß eigentlich immer noch der Letzte Bescheid.
Ja. Und da wohnst du auf jeden
da
Fall.
Da wohne ich, ja.
Ich wiederhole es jetzt nicht nochmal. Und pendelst dann 80 Kilometer am Tag, ne?
Genau, also eine Strecke 80 Kilometer tatsächlich. Fahre ich dann hin und her.
Wie lange fährst du dann 80 Kilometer?
Ja, gute Stunde. Je nachdem, wie die Ampelschaltung dann in Wolfsburg ist. Bis Wolfsburg-Eingang ist es sehr planbar, weil es keine Autobahn ist, sondern Landstraße. Und Landstraße fährt man ziemlich immer die gleiche Zeit. Aber je nachdem, zwischen Stunde 3 und Stunde 15 würde ich jetzt sagen. Mhm. Und das ist eigentlich recht angenehmes Pendeln, weil man weiß, man kriegt keinen Stau, wie es auf der Autobahn ist. Und selbst wenn ein Unfall vor einem sein sollte oder irgendwie ein ganz langsames Fahrzeug, dann kann man einen anderen Weg über andere Orte nehmen und kommt trotzdem ans Ziel.
Und wie kann man sich dann so eine Woche in deinem Leben vorstellen? Wie sieht so eine ganz normale Woche aus?
Ja, eine ganz normale Woche, die gibt's eigentlich nicht. Es ist sehr selten. Es hängt schon als erstes davon ab, ob wir ein Spiel oder zwei Spiele haben in der Woche. Wenn wir jetzt wirklich eine normale Woche haben mit einem Spiel.
Komm gerade ein herzliches Willkommen.
Soll ich jetzt kurz warten, bis das durch ist, das herzliche Willkommen?
Ja, kurz
okay,
warten.
Eine Anmerkung meinerseits: Mittragen ist nicht gemeint
als Ohrgehänge, Halsband oder Armband, sondern reell vom Mund. Als Garagenband?
Schöne Ansage.
Ich frage mich manchmal, wie lange die sich diese Durchsagen überlegen. Also ob die so sind, heute
und wie oft sie
Tag.
Am
heute
Tag mal, nehmen
genau.
Ja, oder in der Woche.
Ja.
Wir haben die auch normale und nicht normale Wochen.
Ja. Ich glaube, du kannst weiter erzählen. Genau, du meintest, es gibt keine normalen Wochen.
Ja, es ist ganz selten. Irgendwas kommt immer dazwischen, egal ob es jetzt vom Training, vom Spiel ist oder ob es jetzt, weiß nicht, ein Kind ist krank oder die Kita fällt aus. Mein Mann muss vielleicht auch irgendwie mal zum Seminar oder es ist, weiß nicht, Großeltern krank. Jede Woche ist anders, das ist auch gut, es macht spannend. Kommt man gar nicht in so einen Trott rein. Wenn man jetzt eine normale Trainingswoche nimmt, dann hatten wir gerade Sonntag ein Spiel, Montag ist dann Regenerationstraining, das heißt, am Montag bin ich eigentlich nur vormittags unterwegs, ich fahre dann morgens vielleicht gegen 8 los und bin dann um 14 Uhr wieder da, habe dann am Nachmittag die Kinder, die hole ich dann normalerweise von Oma und Opa ab, wenn Oma und Opa Lust haben, sie bis nachmittags zu nehmen, dann habe ich an dem Tag noch ein bisschen Zeit, irgendwie Haushalt zu machen, einzukaufen, was auch immer. Am Dienstag steht dann normalerweise das Krafttraining an, da kommt es dann darauf an, welche Uhrzeit es ist, aber manchmal lege ich mir dann noch einen Termin direkt im Anschluss ans Training, dass ich irgendwie noch einen Medientermin mache, ein Interview oder so, weil die Kinder da länger in der Kita sind bis um 16 Uhr. An dem Mittwoch ist dann normalerweise Doppeltrainingstag. Donnerstag ist meistens eher Nachmittagstraining. Am Freitag ist oftmals der freie Tag, wenn wir eine Woche mit nur einem Spiel haben. Das ist dann sehr angenehm. Da kann ich dann vormittags irgendetwas machen. Das heißt, meine eigene E-Mail schafft oder meine Steuer oder was auch immer pflegen, kann vielleicht auch noch ein bisschen Holz hacken oder den Haushalt und ja, am Wochenende steht dann auch die Arbeit an. Also am Freitag,
Sonntag dann.
Genau, also Samstag ist auch noch Training. Ja. Samstag gehe ich auch morgens aus dem Haus, wir haben normalerweise Vormittagstraining, das heißt auch von 8 bis 14 Uhr bin ich unterwegs und Sonntag an einem Spieltag kommt es auch an, ist es ein Auswärtsspiel, dann fahre ich sogar auch Samstag schon über Nacht weg und komme dann erst Sonntag spät abends wieder und wenn jetzt ein Heimspiel ist am Sonntag, dann gehe ich ja, zwischen 9 und 10 aus dem Haus und bin abends um 18 Uhr wieder da. Und so sind dann die Arbeitstage und der Freitag ist eigentlich mein Sonntag, wenn man es als normaler Arbeitnehmer sieht. Und an dem Sonntag habe ich vormittags dann für mich und hole dann mittags die Kinder und habe dann den ganzen Nachmittag mit den Kids und das ist sehr schön.
Und du bist auf dem Bauernhof aufgewachsen?
Genau,
wirklich. Wie war denn das?
Ja, schön. Also mein Vater ist der hauptamtliche oder hauptberufliche Diplom-Agraringenieur gewesen, wenn man es kultiviert ausdrücken möchte. Und der war den ganzen Tag dann da. Man konnte mithelfen bei seiner Arbeit, ihn immer begleiten, egal ob es auf dem Trecker war oder so, auf dem Hof. Das habe ich sehr genossen.
Also hast du auch schon als Kind immer viel mit angepackt? Und
natürlich, das ist normal.
Ja.
Natürlich in den ersten 3 Lebensjahren vielleicht nicht, aber danach ist das gehört das einfach
ab 4
dazu.
Geht's los mit Holzhacken.
Ja, ich habe tatsächlich mit 4, ich glaube sogar mit 3 mein erstes Beil in der Hand gehabt.
Wirklich?
Und durfte es ausprobieren.
Krass.
Ja, immer mit Vorsicht und es ist auch immer jemand dabei und mit Bedacht. Aber je früher Kinder Bewegungen lernen, desto besser können sie das. Das stelle ich bei unseren Kindern auch fest, wenn man sie lässt. Die sind noch nicht mal 2 und sie fahren mit dem Laufrad umher und das ist schön zu sehen.
Wann hast du das erste Mal eine Kuh gemolken?
Ich schätze auch so um den Dreh. Also es war nicht so eindringlich wie mit dem Beil, aber es muss auch so gewesen sein, dass man einfach gesagt hat, Papa, was machst du da? Oder Mama, was machst du da? Und dann ist man auch hingegangen und hat das ausprobiert. Und dann wurde einem das gezeigt. Und dann konnte man auch eine Kuh melken. Und das erste Mal richtig alleine gemolken, also dass ich dann auch morgens mal Melkdienst mit hatte mit meinem Vater. Ja, ich schätze so zwischen 10 und 12. Und dann wurde das dann klar, wenn man 14 ist, ist man so auf dem Bauernhof gefühlt schon erwachsen. Dann übernimmt man sehr, sehr viele Tätigkeiten. Das, was man nicht offiziell darf, zum Beispiel wie Trecker fahren, dann muss einem der Vater den oder die Mutter den Trecker zum Feld bringen. Und auf dem Feld darf man dann fahren, weil es kein öffentlicher Straßenverkehr ist. Und dann hat man da gegrubbert, Wiesen geschleppt, was auch immer. Es gab immer was zu tun. Und meine Mutter hat hauptberuflich nebenbei noch in der Kreisverwaltung gearbeitet und war dann nur teilweise zu Hause. Aber zur Erntezeit war sie auch immer da. Da hat sie dann ihren Urlaub genommen und wir haben unsere Schulferien auch viel verbracht beim Heupressen, Strohpressen, bei der Ernte. Das ja, haben wir alle genossen.
Erdet dich das auf so eine Art heute in deinem jetzigen Job, beziehungsweise hast du das Gefühl, dass du vielleicht, also könnte ich mir jetzt gut vorstellen, wenn man in so einem Mehrgenerationenhaus aufwächst und wenn man auch aufwächst in einer großen Familie, wo man früh gelernt hat, man ist irgendwie ein Team, man packt mit an, das ist was, was man gemeinsam macht, vielleicht auch in der Ortschaft, im Dorf. Ist das irgendwie was, was du jetzt mit ins Mannschaftsleben mitnehmen konntest?
Ja, man hat anders gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Ich wusste ganz genau, wie die Arbeitszeiten von meinen Eltern sind. Und wenn ich dann irgendwas wollte, sagen wir mal, ich wollte gerne ins Schwimmbad, dann wusste ich, dass die Melkzeit so liegt, dass es eine Hetzerei wird, um noch Einlass ins Schwimmbad zu bekommen abends. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn ich ins Schwimmbad gehen wollte, musste ich mit in den Stall gehen und meinen Eltern helfen, damit wir vielleicht die Viertelstunde früher fertig sind und es dann halt noch schaffen. Und das war schon vorher die Überlegung. Dann ist man nicht nur hingegangen und gesagt, oh, ich will gerne ins Schwimmbad, sondern gesagt, Papa, Mama, wenn ich euch jetzt helfe und wir ganz schnell fertig werden, fahren wir dann heute Abend ins Schwimmbad. Und das war halt schon diese, vorher die Konsequenz rausnehmen. Das heißt, ich helfe euch, kriege ich dafür meine Belohnung. Das ist jetzt auch eine Sache.
Ein gerissenes
natürlich
Kind.
Auch gerissen.
Man muss auch gucken, wie man daran kommt, was man sich wünscht.
Es ist richtig, es hat aber auch mal was mit Arbeit zu tun. Und ja, so ist es jetzt in der Mannschaft auch. Wenn man jetzt sieht, dass es einem nicht gut geht oder jemand Hilfe braucht, dann kann man gleich überlegen, was würde ihm denn vielleicht in dieser Situation helfen. Also dieses Stück Empathie.
Wie war das dann da bei dir auf dem Dorf, als du angefangen hast, dich für Fußball zu interessieren? Wie alt warst du da? Wie ging das los? Mit wem hast du dann gespielt?
Gefühlt spielt jedes Kind auf dem Dorf Fußball. Ein Ball liegt immer irgendwo rum und wenn kein Ball da war, dann hat man mit einer Dose gespielt oder einem Stein. Ich weiß nicht, wir haben alles hin und her gekickt. Ob es jetzt meine Geschwister waren, ob es Cousin, Cousine, die Nachbarskinder waren. Und das hat auf dem Spielplatz und auf der Straße angefangen und ist dann so gebündelt, dass mein Bruder in den Verein eingetreten bin und ich wollte das dann auch mit 5 Jahren, bin dann mitgegangen. Und dann hat man Fußball gespielt, aber Fußball war nicht der einzige Sport. Und auf dem Dorf ist man organisiert in vielen Vereinen. Ich war dann auch, sobald ich konnte, irgendwie im Schützenverein oder in der Jugendfeuerwehr. Ich habe auch Tischtennis gespielt. Ich bin Inliner gefahren, was man so als Kind gemacht hat. Und irgendwann wurde es dann immer ernster mit dem Fußball, wenn man für Kreisauswahl, Bezirksauswahl, Landesauswahl gesichtet wurde. Und dann hat sich das Training intensiviert. Man hat vielleicht auch in mehreren Mannschaften gespielt. Und dadurch musste man sich dann irgendwann entscheiden. Also mache ich jetzt noch den anderen Sport nebenher weiter oder konzentriere ich mich jetzt auf Fußball? Und dann ist irgendwann die Entscheidung gefallen, okay, Fußball möchte ich gerne weitermachen, möchte ich gerne ausbauen. Und dadurch
wie sind die anderen... Wie alt warst du da, als du die Entscheidung treffen musstest oder getroffen hast?
Ja, so 15, 16.
Okay.
Also eigentlich letztendlich endgültig mit 16, als ich von zu Hause ausgezogen bin. Dann bin ich nach Hamburg gezogen alleine. Ja. Hab dann beim Hamburger SV meinen ersten Vertrag in der ersten Liga unterschrieben mit 16 Jahren. Und da war dann klar, dass es nur noch Fußball ist und ich nichts mehr nebenbei schaffe.
Und das klingt ja trotzdem so, vielleicht auch dadurch, dass es auf dem Dorf so war, dass man eh irgendwie draußen gespielt hat und irgendwie immer draußen war und was unternommen hat miteinander, dass es jetzt gar nicht so ein Thema war als Kind, dass du dich für Fußball interessiert hast. Weil das letzte Mal, als ich mit einer Fußballerin ein Interview geführt habe, das war Tuba Tekkal. Oh. Die hat mir erzählt,
mit der habe ich beim HSV auch zusammen gespielt.
Ja, cool. die hat mir erzählt, dass es bei ihr zum Beispiel voll das Thema war und die engagiert sich ja auch heute dafür, dass jungen Mädchen irgendwie der Einstieg in den Fußball erleichtert wird. Und die meinte halt, ey, damals, als ich angefangen habe, mich für Fußball zu interessieren, da wurde mir gesagt, das schickt sich nicht für Mädchen. Und das schickt sich auch nicht für Mädchen mit Schrammen am Bein nach Hause zu kommen. Aber vielleicht ist das wirklich auch nochmal ein Dorfding, weil du eh mit Schrammen abends nach Hause kommst, wenn du irgendwie draußen unterwegs warst und am Bauernhof angepackt hast.
Das war bei uns überhaupt kein Thema. Ich habe natürlich als eines der wenigen Mädchen Fußball im Verein gespielt, aber so im Dorf kam man öfter mal mit Schrammen nach Hause und ich glaube, dass Tuba auch aus einer anderen Kultur kommt, ein anderer kultureller Hintergrund. Da ist es ja nicht unbedingt gegeben, dass Mädchen Fußball spielen oder Mädchen überhaupt so solche genannten Jugendsportarten machen. Und das ist jetzt auf dem Dorf, war das gleichgültig. Es gab schon während der Spiele, auch gegen andere Jungsmannschaften, gab es schon Sprüche, weil wir in der Unterzahl waren. Ich war oft das einzige Mädchen, manchmal waren wir auch zu zweit. Manchmal hatte auch eine gegnerische Mannschaft ein Mädchen. Aber grundsätzlich hat man diese Einstellung immer gespürt, dass auch Eltern von gegnerischen Mannschaften dann gelästert haben oder halt auch die Gegenspieler direkt, hey, die haben Mädchen im Tor, wie peinlich ist das denn? Und Mädchen dürfen ja eigentlich gar nicht mitspielen und können das ja nicht, können keinen Fußball spielen. Und das war dann nachher recht schnell gegessen. Danach haben sie sich eher beschwert, dass ich nicht mitspielen sollte, weil ich vielleicht zu gut war.
Weil du zu gut warst.
Genau, und in unserem Landkreis bin ich relativ bekannt, weil wir nicht viele Einwohner haben. Und je höher ich Auswahl gespielt habe, desto weniger gab es irgendwie Vorurteile, dass Mädchen Fußball spielen können. Ja. Und das ist schön.
Bei uns in der Schule war das auch eher was Cooles, wenn du als Mädchen Fußball gespielt hast. Also in unserer Klasse hat sich das unterteilt in, würde ich heute auch nicht mehr so benutzen, dieses Wort, aber wir haben es halt als unreflektierte Kinder mit, keine Ahnung, 8 so gesagt, die Tussis. Es waren halt, keine Ahnung, die Mädchen.
Wie soll denn ein Kind auch mit 8 reflektiert sein? Nee. Also man muss den Kindern auch die Kindheit geben. Nee, jeder hat in seinem Leben in der Kindheit Blödsinn gemacht.
Ja, genau. Und das waren dann halt, keine Ahnung, ich weiß auch im Nachhinein gar nicht, was wir damit sagen wollten. Das waren aber die Mädchen, die halt nicht so sportlich interessiert waren. Und dann gab es die Fußballmädchen. Und ich war Teil der Fußballmädchen. Es gab aber auch noch die Pferdemädchen.
Die Pferdemädchen auch noch.
Aber die waren dann irgendwann auch Teil der Fußballmädchen. Also das hat sich dann so ein bisschen...
Pferdefußball.
Und das mussten wir dann aber auch demonstrieren, weil in jeder Pause, egal wie lang die war, haben wir auf dem Schulhof Fußball gespielt, um auch zu zeigen, dass wir die Fußballmädchen sind und dass wir cooler sind. Aber meine damalige beste Freundin hat halt auch extrem viel Fußball gespielt und die war dann auch so von den Jungs so anerkannt und die cool, weil die war so die Taffe, die halt gut Fußball spielen kann. Also auch bei mir würde ich sagen, eher mit wenig Stereotypen, aber das kommt dann wahrscheinlich erst später, kann ich mir vorstellen, vor allem nochmal viel stärker. Was ich bei dir auch interessant finde, ist, hast du ja gesagt, du bist dann mit 16 quasi ausgezogen und bist dann zum Hamburger SV gekommen. Bei so männlichen Fußballspielern ist es ja eher so, dass die dann irgendwie, keine Ahnung, die werden dann mit 13 rausgeholt, dann gibt's irgendwelche Talentförderungen, dann kommen die zu irgendwelchen krassen Sportakademien und dann ist wirklich, dann werden die richtig so, dann gibt's richtig Programm mit hier Training, Schule, Training, Schule, Training, Schule, eigentlich gar keine richtige Jugend mehr. Das war bei dir nicht ganz so dann mit 16, ne?
Nee, auch zu meiner Zeit gab's noch nicht viele Elite-Schulen des Fußballs für Mädchen. Gab auch noch nicht wirklich Internate. Das Internat, was es schon ewig gibt und was auch einen riesigen Ruf hat, ist Turbine Potsdam. Da hat mich mein Weg nicht hingeführt. Ich war zu Hause, bis ich 16 gewesen bin, habe mit 16 dann noch bei den B-Junioren Jungs gespielt und bin dann bei einem Spiel gesichtet worden vom HSV. Haben wir ein Testspiel mit einer Regionsauswahl gegen die gemacht und hinterher hat mich der Trainer und der Manager angesprochen und gesagt, ja, sag mal, was machst denn du so im Sommer? Also wir bräuchten noch eine Torhüterin. Ja, okay, ist wahrscheinlich nicht der Weg, wie die Jungs gesichtet werden, aber genau so war es dann. Und dann bin ich im Sommer nach Hamburg gewechselt, ohne Internat, ohne alles. Ich habe alleine in einer Einzimmerwohnung in der Einflugschneise vom Flughafen direkt neben einem U-Bahn-Tunnel gewohnt. Weil ich mir mehr nicht leisten konnte.
Ja.
Damals war ich auch noch geblendet. Ich habe auch immer gedacht, ja, als Bundesliga-Profi würde man halt viel Geld verdienen, weil es bei den Männern so ist. Bei mir war es ein Hungerlohn. Also ich habe zu der Zeit für Essen im Monat und für mein Bahnticket zusammen, sagen wir, 120 Euro gehabt. Und davon musste ich dann diese 30 Tage im Monat irgendwie auskommen. Und das Bahnticket in Hamburg war auch nicht günstig. Aber es war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit. Und ich will mich darüber dann auch nicht beschweren, sondern es war gut so, wie es ist. Und ich hatte kein Fernsehen, ich hatte kein Internet, ich hatte kein Handy, mit dem ich kostenlos irgendwo hin telefonieren konnte, sondern ich musste meinen Handyvertrag auch immer noch selber bezahlen. Damals gab es noch nicht so eine Flatrate, sondern jede SMS, jede Minute telefonieren hat Geld gekostet. Meine Eltern hatten auch keine Flatrate, wo sie mich anrufen konnten, sondern wenn was war, dann konnte man anrufen und das war in Ordnung. Aber ja, ich hatte auch zu der Zeit nicht mal Vorhänge, weil ich mein Geld in was anderes investiert habe.
Ja, mit 16 auch, ne? Also einerseits zeigt sich da drin natürlich auch jetzt so im Nachhinein, immer noch, wie anders die Chancen für junge Männer sind oder für Jungs, wenn auch was Talentförderung betrifft. Und da kann man natürlich einerseits sagen, oh, man hätte es so, wie du gerade gesagt hast, man hätte es so viel besser haben können und dann wird einem der Arsch gepudert und dann musst du natürlich, dann bist du unter extrem viel Druck, aber du weißt auch, dir steht eventuell sehr, sehr viel Geld bevor, wenn du alles richtig machst und eine riesen Karriere. Und das kann man natürlich einerseits so sehen, aber man kann es auch so ein bisschen geerdeter sehen, wie du gerade gesagt hast.
Es hat mir nicht geschadet, sondern genau. Es hat mir die Welt gezeigt. Und ich würde eigentlich jedem empfehlen, dass er diese so eine Erfahrung auch macht, ja. Um zu wissen, was möchte ich denn eigentlich? Will ich den Weg gehen für den Sport oder sage ich einfach, nee, das ist nicht meins, ich suche mir dann eine andere Leidenschaft und nicht den Sport oder mache den Sport nur noch semi-professionell. Mhm. Und es ist, denke ich, für Entwicklung von Charakteren gar nicht gut, wenn einem Alter zwischen 13 und 18 alle Entscheidungen abgenommen werden, sondern man muss Entscheidungen selber treffen und man muss auch lernen, zu diesen Entscheidungen zu stehen. Und ich habe auch diese Entscheidung getroffen. Ich habe meine Eltern darum angebettelt, dass ich nach Hamburg gehen darf. Mhm. Meine Eltern fanden es natürlich nicht gut, mit 16 die Tochter aus dem Haus zu schicken, ohne dass sie wissen, dass jemand auf sie aufpasst. Und in dem Jahr war ich auch zu stolz, um zu fragen, hey Mama, ich habe kein Geld mehr, kannst du mir was geben?
Krass, mit 16 warst du zu stolz?
Ja, ich habe halt die Entscheidung getroffen und ich habe gesagt, ich schaffe das. Und ich habe mich immer gefreut, wenn meine Eltern mich besuchen kamen und mir dann einen Einkaufswagen vollgepackt haben und ich dann das nicht bezahlen musste. Aber ich habe auch drei Geschwister und ich wusste immer, dass das Geld ja nicht im Übermaß da ist. Mhm. Und ich wusste, wenn ich gut haushalte und auch mit meinem Ersparten, werde ich diese Zeit schaffen. Und im Nachhinein habe ich natürlich viele Geschichten erzählt und meine Mutter hat immer gesagt, ja, warum hast du nichts gesagt? Sag ich, nein. Es war meine Entscheidung, ich musste es durchziehen und es war gut für mich.
Und damit hast du es besser ausgedrückt, was ich gerade sagen wollte, und zwar, dass man dann zwar nicht dieses Glitzer-Glamour-Leben hat, also in Anführungszeichen, was du dann vielleicht in so einer krassen Sportakademie hast, aber dass du vielleicht geerdeter dabei rauskommst, vielleicht auch noch mit mehr Sozialleben, als wenn du irgendwie ja fast schon isoliert bist in so einer Akademie, wo es dann auch wirklich nur noch um Sport geht.
Ja, so isoliert war ich auch ein bisschen.
Ja.
Also wenn du in die 11. Klasse an Gymnasium kommst und von irgendwoher, wo dich keiner kennt, ist es schon nicht einfach, in der Pubertät da einzusteigen. Und zweitens bist du dann wegen deines Sportes auch sehr viel unterwegs, auf Nationalmannschaftslehrgängen und so. Es gab Wochen oder es gab auch Monate, wo ich nur 3 Tage in der Schule war. Und wenn du dann noch gute Noten geschrieben hast, warst du der komplette Outsider. Mhm. Und ich habe auch zu niemandem, mit dem ich dort in der Klasse war, noch Kontakt. Mhm. Also den einzigen, mit dem ich noch mal Kontakt hatte, ist ein ehemaliger Mitschüler von mir, der auch beim HSV fast da schon Profi war. Also der hat damals in der U17 schon mehr Geld verdient als ich bei den Frauen. Und der es jetzt auch geschafft hat, dass er zweite, dritte Liga immer noch gespielt hat in Deutschland. Das ist der einzige, also was man noch als Kontakt bezeichnen könnte.
Ich hoffe, dass wir dadurch, dass wir jetzt sprechen, vielleicht ein paar mehr Menschen Frauenfußball, in Anführungszeichen, Fußball ja eigentlich einfach nur, näher bringen können. Und was ich irgendwie wichtig finde, dafür zu erwähnen, weil ich diese Erkenntnis erst vor ein paar Monaten hatte und ich glaube, dass es viele nicht auf dem Schirm haben, ist, dass Frauenfußball in Deutschland erst seit 50 Jahren, dass es den erst seit 50 Jahren gibt, seit 1970, dass der vorher verboten war.
Genau, also es gab ihn dazwischen immer mal und davor auch, also es wurde schon gespielt, aber es war verboten, also es gab keine offiziellen Wettkämpfe und es wurde nicht unterstützt vom Verband, ja.
Ja, und das Ganze basierte unter anderem auf so vermeintlich wissenschaftlichen Erkenntnissen, sage ich mal, von einem Psychologen, der Fred J.J. Buitendijk heißt. Ich weiß nicht, ob ich seinen Namen richtig ausspreche. Und der kam in einer Studie im Jahr 1953 zu dem Ergebnis, dass Fußball eine Demonstration der Männlichkeit sei und dass auch das Treten spezifisch männlich sei und das Nicht-Treten weiblich.
Ja.
Was sagst du? Ist Fußball der klassische Ausdruck von Männlichkeit? Würdest du ihm da
man
zustimmen?
Man hat das schon häufiger, das Gefühl in der Gesellschaft, dass es tatsächlich so ist. Sonst wird es ja auch immer nicht diese Sprüche noch geben mit Frauen können das nicht. Aber das sind auch andere Sportarten. Also Eishockey ist jetzt auch nicht typisch weiblich. Mhm. Und den Eishockeyspielerinnen geht es deutlich noch schlechter als uns. Aber man merkt, dass das viele Fans auch am Wochenende so ihre Männlichkeit dann ausleben. Das ist der Fußball ist und da nicht viel Platz ist für diese weibliche Seite, obwohl weiblich ja nicht heißt, dass man schwach ist oder nur auf dem Platz steht und weint oder sowas. Das ist ja auch mal fehlinterpretiert. Also ich finde, der Fußball ist halt gesamtgesellschaftlich und wir reden immer davon, dass er integrativ ist, dass er vielfältig ist, dass er Grenzen überschreitet, dass er Leute zusammenbringt und genauso ist es auch. Und da ist es egal, ob männlich oder weiblich und der männliche Teil des Fußballs, der könnte auch noch viel integrativer werden. Also, im weiblichen Teil ist es überhaupt kein Problem, wenn man homosexuell ist. Damit kann man auch offen umgehen und es würde nie jemand darüber schlecht reden. Mhm. Und im männlichen Teil ist das noch ein sehr, sehr großes Tabuthema und ich würde mir wünschen, dass jeder männliche Fußballer da auch ja bei sich sein kann und ehrlich sein kann und sich dann so auslebt und dadurch in der Gesellschaft ankommt.
Mhm. Ja, weil du es gerade sagst, ich hatte ein Interview mit Tina Teune gesehen, die ehemalige Bundestrainerin, und die meinte, sie schätzt den Anteil von Homosexualität im Frauenfußball auf 20-40%. Mhm. Und parallel im Männerfußball, also ich weiß nicht, ob ich da nicht auf dem neuesten Stand bin, aber gibt es ja bisher keinen geouteten Fußballspieler.
Nein, nur ehemalige. Also okay. Es gibt außerhalb von Deutschland, gibt es ein, zwei Profis, die das gemacht haben, aber in Deutschland ist der Letzte, der sich eigentlich aus dem Fußballbusiness geoutet hat, Thomas Hitzlsperger gewesen.
Und das liegt ja wahrscheinlich auch an dem Sexismus, den wir ja jetzt schon so ein bisschen angerissen haben, weil am Ende basiert ja eine Queerfeindlichkeit, eine Homofeindlichkeit am Ende auch auf einem Sexismus, also auf einer Abneigung gegenüber einer Weiblichkeit. Deswegen kann ein bisschen mehr Weiblichkeit, auch wenn das ja jetzt nicht das, was man irgendwie fest definieren kann, im Fußball wahrscheinlich gar nicht schaden. Ich glaube auch, dass es viele Leute abschreckt, sich dafür überhaupt erst zu interessieren und vor allem auch Frauen, weil jetzt habe ich diese Geschichte erzählt, wie das bei mir früher als Schülerin war. Und dann hatte ich eine ganz lange Phase, die ich mittlerweile abgelegt habe, wo ich eine ganz krasse Abneigung gegenüber Fußball hatte. Mhm. Weil ich so richtig, ich finde das scheiße. Und es war auch super absolut. Also mir war das einfach zu viel Männlichkeit und zu viel Gebrüll. Und für mich war das wahrscheinlich wie, dass dieser vermeintliche Wissenschaftler da gesagt hat, so die Demonstration der Männlichkeit. Kannst du das verstehen, dass das Leute abschreckt?
Natürlich kann ich das verstehen. Auch wenn man mit anderen Sportarten in Kontakt kommt, dann sagen sie mal, warum wird im Fußball vielleicht so viel Show gemacht auf dem Rasen? Warum müssen die Zuschauer da, anstatt positiv anzufeuern, eher reinbrüllen und beleidigend sein? Warum muss man denn Dinge tun im Stadion, die man bei sich zu Hause nicht tun würde? Also warum sollte man im Stadion die Stadionsitze rausreißen oder Bengalos anzünden? Also ich will nicht alles schlecht reden. Der Fußball hat ganz tolle Fans mit Gesängen, ne, mit die Stimmung machen im Stadion. Ohne die Fans wäre das nicht das Gleiche. Mhm. Aber ich habe jetzt noch nie von einem Handballspiel gehört, wo es in der Halle so eskaliert ist, dass die Polizei dazwischen gehen musste. Also auch wenn die Halle voll ist beim Derby von THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt, da redet nie jemand davon, dass die Fanzüge begleitet werden müssen von Polizei, von 5000 Polizisten und Kiel vielleicht den Polizeieinsatz bezahlen muss. Das gibt's in der Sportart nicht und das gibt's auch nicht beim Eishockey bei uns in Deutschland, nicht beim Volleyball, sondern nur beim Fußball. Nein, beim Frauenfußball passiert das auch nicht.
Also es ist schon ein Problem Männerfußball.
Natürlich ist auch im Männerfußball eine andere Masse unterwegs, deswegen habe ich es eher mit dem Handball verglichen, weil da auch 8 oder 10.000 Zuschauer in der Halle sind. Aber du hast es ja auch nicht unbedingt bei Konzerten, die stattfinden, wo so ein Menschenaufmarsch ist von 70.000 Leuten. Du hast es halt beim Fußball, dass da auch so ein bisschen das ausgelebt wird. Mhm. Und da ist tatsächlich die Frage, warum und wieso? Warum muss das damit verknüpft werden? Weil eigentlich ist ja der Sport Gemeinschaft. Und ich finde auch gut, was es teilweise für Regeln im Kinderfußball gibt, dass man sagt, es gibt keinen Schiedsrichter mehr, die müssen das alleine regeln. Die Eltern und Betreuer, die müssen einen gewissen Abstand zum Feld haben, damit sie die Kinder nicht nur selbst beeinflussen, sondern dass die ihr Spiel spielen können. Weil es geht ja darum, dass der Ball rollt, dass die miteinander spielen, dass sie lernen, ihre Regeln selber zu verwalten und auch durchzusetzen und nicht, dass es jemand von außen macht. Das von außen, das wird schon noch früh genug kommen.
Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu deinem 16-jährigen Ich quasi, was irgendwie Fuß fassen wollte oder zumindest dich mal ausprobieren wollte, ob das was für dich ist, ein bisschen beschnuppern wollte, die Fußballindustrie, was ja schon der aktuelle Stand ist, dass wenn du als Frau in den Fußball einsteigst, vielleicht auch in dem Alter und auch wenn du erfolgreicher wirst, dass das Geld nicht reicht, hast du ja gerade auch schon angesprochen. War das bei dir jemals der Fall, dass du auch noch einen Nebenjob nebenbei hattest?
Also ich hab auf jeden Fall nebenbei Schule und Studium gemacht, aber ich habe auch nebenbei mal in einem Fitnessstudio gearbeitet. Ich habe als Nebenjob eigentlich immer bei meiner Familie mitgeholfen auf dem Bauernhof, aber fest angestellt zu sein ist unglaublich schwierig. Also auch mit dem Fitnessstudio habe ich es nachher aufgegeben, weil der Trainingsplan sich manchmal vom Tag zu Tag geändert hat und dann konnte ich plötzlich meine Schicht absagen. Also sagen wir, du wusstest, du hast nachmittags Training und du wolltest da von 8 bis 12 kommen und hast dann einen Tag vorher angerufen, ja Chef, also ich habe jetzt doch vormittags Training, ich könnte von 15 bis 19 Uhr, aber ja, da war dann schon wer anders eingeteilt und das zu tauschen war dann nicht möglich und letztendlich musste ich das dann aufgeben. Und man kann es nur bei Vereinen machen, die dann nicht in der Champions League spielen. Ich war dann schon 2013 beim VfL Wolfsburg mit 22, um dort in der Champions League zu spielen, um halt auch diese Belastung zu haben mit den 2 Spielen pro Woche und dann ist Arbeit nicht mehr möglich. Also in vielen anderen Vereinen, wo keine Champions League gespielt wird, arbeiten, glaube ich, 70% der Spielerinnen oder machen ihr Studium oder was auch immer nebenbei. Und das Studium nebenbei, das ging auch, weil man sich die Zeit ein bisschen freier einteilen kann. Aber es war auch schwierig, wenn man feste Seminare und Vorlesungen hat, ja, das Training da irgendwie drumherum zu legen.
Ja, so Thema Gender Pay Gap, wurde mir das auf jeden Fall auch schon von Fußballerinnen erzählt, die irgendwie sagen, ey, da gibt es so viele Fußballerinnen in Deutschland, die auf einem super professionellen Level spielen und wo sie als Mann bereits davon leben könnten und sagen könnten, ich kann mich wirklich mit meinem ganzen Kopf darauf konzentrieren und vor allem auch mit meinem Körper. Die aber sagen, das reicht aber nicht, es ist einfach nicht möglich und die müssen tagsüber arbeiten.
Ja.
Keine Ahnung, im Fitnessstudio zum Beispiel und dann abends noch zum Training.
Ja.
Hast du da auch Kolleginnen, bei denen das so war?
Also jetzt beim VfL Wolfsburg nicht mehr. Der VfL Wolfsburg hat die Sparte professionalisiert. Ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube 2016. Vorher war es so,
dass... auch nicht lange her ist, ne?
Nein, also vorher waren unsere Trainingszeiten morgens um 8 und abends um 17:30 und dazwischen konnte man dann arbeiten gehen. Also man wusste, wenn morgens um 8 Training ist, dann ist man, wenn man sich wirklich bald um 10 raus aus der Kabine und nichts anderes anliegt, dann hatte man zwischen 10 und, sagen wir mal, 16:30 hatte man die Zeitspanne, wo man arbeiten gehen konnte. Und das haben auch sehr, sehr viele genutzt oder halt fürs Studium, für Weiterbildung, Ausbildung. Und jetzt sind unsere Trainingszeiten 10 und 15:30 und dazwischen ist keine Zeit. Also man schafft es nicht mehr und es ist dann auch nicht mehr gewollt, weil man wirklich von diesem Trainingsplan abhängig ist. Und in anderen Vereinen kenne ich das auch, dass vormittags gar kein Training stattfindet und erst abends dann Training. Also früher beim HSV war auch so, da war die Trainingszeit 19 Uhr.
Und da muss man aber auch nochmal sagen, dass es bei Männern nicht so ist.
Nein, überhaupt nicht. Also bei Männern ist die Trainingszeit dann normalerweise 10 und 15:30, wenn sie überhaupt zweimal trainieren.
Weil sie aber auch gut genug bezahlt werden, dass sie nicht noch nebenbei
arbeiten
müssen.
Es gibt,
oder ich meine, Fußball ist ja schon ein Job, aber
genau,
ist ein Job.
Ja, sie müssen nicht noch einen Job machen. Also bei den Männern sind von der ersten bis zur dritten Liga alle professionell, in der vierten Liga teilweise auch noch. Es gibt auch Vereine, die in der Landesliga mehr bezahlen, als Spielerinnen in der Bundesliga bekommen. Und in der Bundesliga sind jetzt nur Vereine, jetzt VfL Wolfsburg, Bayern München sind professionell und es sind so Eintracht Frankfurt und Turbine Potsdam, die an den Strukturen kratzen, die da auch hinwollen. Auch TSG Hoffenheim möchte da gerne hin, aber es ist noch lange nicht da. Und es gibt auch Spielerinnen, was ich sehr, sehr traurig finde in unserer Liga, die sind nicht berufsgenossenschaftlich versichert, weil sie nicht genug Geld verdienen und das nicht als Job angesehen wird. Krass. Sie kommen nicht über ihre Mindestgrenze von diesen 450 Euro. Teilweise kannst du ja auch Spielerinnen mit 350 Euro berufsgenossenschaftlich versichern und das erreichen viele Spielerinnen auch nicht. Die haben manchmal nicht mal einen Vertrag und spielen in der ersten Bundesliga.
Krass. Und dann muss man sich aber halt dieses blöde Stereotyp anhören, so ihr seid nicht gut genug wie die Männer. Man denkt sich so, also es gibt ja kein besseres Beispiel als das, was du gerade genannt hast für Chancenungleichheit, weil es ja einfach gar nicht die gleichen Startbedingungen gibt, wenn du gar nicht die Kapazitäten hast, so viel Zeit zu investieren, darin besser zu werden und zu trainieren und dich darauf zu konzentrieren, dann kannst du ja auch gar nicht gleich gut werden.
Ja, es ist ja auch in jedem Verein, egal in welchem Dorfverein, es ist oft die Frage, wenn man auf Sponsorensuche ist, wo spielt denn die erste Mannschaft? Und die erste Mannschaft ist die erste Herrenmannschaft. Mhm. Die erste Herrenmannschaft kann sich die Trainingszeit aussuchen und alles andere wird drumherum gelegt. Und wenn eine Frauenmannschaft da ist oder aufgemacht wird, dann kriegt sie meistens die letzte Trainingszeit abends um 21:30 oder so. Und das ist schon sehr, sehr schade. Und diese Chancengleichheit, die hat man bis jetzt noch nicht. Es gibt Vereine, die da besser werden und die auch dann die Struktur zur Verfügung stellen, dass die Frauen auch beispielsweise auf dem Rasenplatz trainieren können und nicht nur auf dem Kunstrasen gehen müssen. Es ist ja selbst in der Bundesliga bei uns so, dass wir nicht auf dem gleichen Trainingsgelände sind wie die Männer. Also wir haben auch ein tolles Trainingsgelände, dafür bin ich auch dankbar. Das muss man auch immer wieder betonen, aber wir sind nicht auf dem gleichen Trainingsgelände wie die Männer und wir sind nicht auf dem gleichen Stand von Infrastruktur. Und das ist sonst auch kein Verein in Deutschland. Also keine Frauenmannschaft hat die gleiche Infrastruktur wie die Männer. Und da geht es gar nicht um Gehalt. Also Gehalt will ich mich nicht vergleichen, aber dieses Gender Pay Gap ist schätzungsweise nirgendwo so groß wie im Fußball. Ich weiß nicht, ob wir bei einem Tausendstel, bei einem Zehntausendstel oder so sind von dem, was die Männer verdienen im Durchschnitt.
Also wenn man die WM-Premieren anguckt, finde ich es auf jeden Fall sehr eindeutig. Dann kriegt man als Frau eine Premiere von, glaube ich, 75.000 Euro.
Aber Prämie bei der WM ist noch das geringste Gap. Ja. Also damit,
und als Mann 350.000
Euro. Genau, aber damit werden eigentlich Zahlen geschönigt. Ja. Also da wird, okay, sieht man da halt, dann sagt man halt, ja, ist irgendwie ein Sechstel, aber das spiegelt überhaupt nicht das wieder, was man...
Also das klingt schon groß und ist immer noch nicht...
Nein, das ist noch echt das Geringste, also da ist noch am angeglichensten.
Ja, vor allem, wenn du von 450 Euro sprichst, also das ist ja wirklich eine schockierende Zahl, oder von nicht versichert sein.
Ja, also es ist schon bei Länderspielen, ich kenne die Zahlen auch nicht genau, weil sie nie offengelegt werden, aber es ist meiner Meinung nach nicht nur dieses Sechstel, was man bei einem WM-Prämie oder EM-Prämie hat, sondern es ist nur ein Zwanzigstel von dem, was die Männer kriegen, kriegen wir. Und in den Vereinen ist es nochmal, also wirklich, da geht es in die Hundertstel, in die Tausendstel oder in die Zehntausendstel, je nachdem, in welchem Verein man ist. Also diese Prämien von EM und WM spiegeln das null wieder. Mhm. Das ist eher noch geschönigt.
Ja. Aber man muss ja sagen, es geht auch anders. In den USA konnte die Frauennationalmannschaft jetzt gerade letzte Woche einen großen Erfolg erreichen. Gleiche Bezahlung und vor allem auch gleiche Prämien, wie wir gerade angesprochen haben, die ihnen jetzt auch rückwirkend ausgezahlt werden. Die haben da den Fußballverbund verklagt. Warum passiert das in Deutschland nicht? Also du hast ja auch eine Initiative mit 8 weiteren Frauen gegründet, ins Leben gerufen, Fußball kann mehr, wo ihr auch konkrete Forderungen an den Deutschen Fußballverbund gerichtet habt. Das heißt, wenn man das jetzt mal so diese Parallele zieht zu den USA, dann es gibt hier ja auch Leute, die aktiv sind wie du, die irgendwie diese Probleme ansprechen. Warum kommen wir nicht zu diesem Punkt wie die Frauen in den USA, wo man auch sagen muss, die erfolgreicher sind da als die Männer?
Ja, und sie haben auch eine ganz andere Lobby. Mhm. Also die haben dann bei Länderspielen teilweise mehr Zuschauer, als die Männer sie haben, oder wenn dann auch gleichwertig. Und da sind wir weit von entfernt. Deswegen ist es auch noch schwierig. Hier in Deutschland werden wir immer genau davon erdrückt, dass man sagt, ja, ihr seid halt nicht markttechnisch auf dem gleichen Niveau wie die Männer. Ihr verkauft nicht so viele Trikots, ihr habt nicht so viele Zuschauer, ihr habt nicht so viele TV-Einnahmen, warum sollen wir euch gleich bezahlen? Und bei den Frauen in den USA ist es so, dass sie guten Trikotabsatz haben, dass die Leute in die Stadien kommen, dass sie auch TV-Verträge haben, dass sie teilweise Einzelverträge mit Sponsoren haben, was diese Breite, den breiten Markt anspricht. Und dadurch ist es einfach auch gerechtfertigt. Und es war nur eine Frage der Zeit, dass es kommt. Und es gibt auch andere Verbände, wie es den australischen Verband, den norwegischen, den dänischen. Also da gibt es schon sehr, sehr viele Verbände, die das auch angeglichen haben, die Männer und Frauen gleich bezahlen. Mhm. Es ist bloß jetzt in den USA auch der Sonderfall, dass nicht die Männer weniger bekommen haben, um gleich viel zu verdienen wie die Frauen, sondern die Frauen wurden auf das Niveau der Männer angehoben. Das ist das erste Mal passiert. Mhm. Und deswegen auch dieser Millionenbetrag. Und ich hoffe auch, dass es in den USA weitergeht, dass es nicht nur um die Nationalmannschaft geht, sondern dass auch die Liga angeglichen wird, dass die Liga auch die professionellen Strukturen hat, wie es im Männerfußball der Fall ist, dass sie genauso viele Zuschauer, wenn nicht sogar mehr Zuschauer generieren. Mhm. Es gibt so Leuchttürme wie zum Beispiel die Portland Thorns, wo auch Nadine Angerer lange gespielt hat, jetzt noch Torwarttrainerin ist. Die haben im Durchschnitt 20.000 Zuschauer im Stadion. Und das ist mit uns jetzt hier in Deutschland vom weiblichen Fußball noch nicht vergleichbar. Also wir haben in Wolfsburg irgendwie einen Zuschauerdurchschnitt von, muss ich lügen, 1.800, 1.900, und das ist was anderes als 20.000.
Aber ist das, ich frage mich immer so ein bisschen, ob das nicht auf eine Art auch irgendwie, ob man sich damit nicht auch leicht macht. Ich kenne das so ein bisschen aus dem Journalismus oder auch so aus dem Printjournalismus.
Natürlich macht man sich damit leicht. Man hat damit immer noch Argumente, aber das heißt ja nicht, dass man das Argument hat, das nicht anzugehen. Und darum geht es ja immer. Man müsste einfach mal den Mut haben, es zu ändern und zu sagen, wir stecken jetzt die gleiche Investitionsvolumen da rein. Wir machen es vergleichbar. Wir produzieren die Spiele im TV vergleichbar.
Genau, die man überhaupt gucken will, dass das gleich gut aussieht.
Das Problem ist ja auch, wenn bei der Sportschau was gezeigt wird, dann kommt erst die dritte Liga der Männer, vielleicht sogar noch die zweite Liga der Männer, und dann kommt die Frauen-Bundesliga daneben dran, und man ist es gewohnt aus den Männerzusammenfassungen, dass aufgelöst wird, ob es ein Handspiel war, ob es Abseits war, ob die Schiedsrichterentscheidung richtig war, ob der Ball im Tor war. Und bei uns wird dann mit 1 bis 4 Kameras aufgenommen, und dann ist eine Szene, die man nicht auflösen kann, war es jetzt ein Handspiel oder war es nicht, warum hat die Schiedsrichter einen Elfmeter gegeben, war der Ball überhaupt im Tor, wer war denn als letztes dran?
Ja,
und man ist es gewohnt,
macht ja keinen Spaß zu gucken.
Man ist es gewohnt aus dem Männerfußball, und dann schimpft man halt, wie unprofessionell das ist. Aber sie wissen nicht, dass es halt unprofessionell produziert ist, sondern es wird dann halt auf den Sport umgemünzt und es wird gesagt, der Frauenfußball ist schlecht.
Ja, voll. Kann ich mir gut vorstellen, dass sich das dann aufs ganze Image auswirkt.
Also, weil wir sehen es ja bei Turnieren, bei den Turnieren, jetzt auch bei der WM 2019 wurde es in der gleichen Qualität produziert oder nahezu gleiche Qualität wie bei den Männern und es wurde ja auch geschaut. Also sie waren von den Zuschauerzahlen, war das Turnier ein Erfolg. Genauso wie vorher auch Olympia 2016 oder die WM 2015 ein Erfolg war.
Aber das ist ein richtig gutes Beispiel, weil darauf wollte ich gerade hinaus. Ich kenne das aus dem Printjournalismus, wo darüber entschieden wird, wer kommt aufs Cover. Und das ist dann sowas, das wird nicht wirklich offiziell gesagt, aber das bekommt man so unterschwellig in Gesprächen mit aus Redaktionen, was dann erzählt wird, wenn man dann mal so anspricht, warum sind denn so selten Frauen auf dem Cover? Naja, weil Männer werden mehr gekauft. Und das ist aber voll interessant, weil wenn immer Männer in den Redaktionen entscheiden, dass Männer mehr gekauft werden, weil das vielleicht mal so war und man es aber auch nie versucht mal aufzubrechen und auszuprobieren. Das ist ja genau wie das, was du gerade angesprochen hast. Naja, dann produziert es doch mal genauso qualitativ hochwertig wie beim Männerfußball und dann schauen sich ja Leute an. Und dass man dann auch einfach, das ist ja so ein bisschen das mit den Strukturen aufbrechen, die lösen sich halt nicht von selbst. Und wenn wir nichts dafür tun, dass diese Gewohnheiten verändert werden, dann kriegt der Frauenfußball auch nie gleich viel Aufmerksamkeit und Interesse.
Und das geht ja auch nicht nur um den Frauenfußball, sondern um alle Frauensportarten. Also es gibt Sportarten, wo es relativ gleichwertig ist, wie vielleicht im Tennis oder auch im Biathlon, wo eigentlich im Biathlon sogar fast die Frauen bekannter sind als die Männer. Aber in anderen Sportarten, also beim Handball, beim Volleyball, wo auch immer, da haben sie nicht die gleiche Bühne. Und es wäre vielleicht aber verdient, dass sie sie haben und dass es ihnen auch die Möglichkeit gegeben wird.
So eine ganz uralte Diskussion im Fußball, und das ist ja auch was, was gerade letztes Jahr nochmal extrem aktuell geworden ist, Männerfußball, ist die Diskussion um, wie neutral Sport sein muss und wie neutral Fußball sein muss oder so ein Fußballverband und so. Mein Gefühl ist immer, wenn man sich mit Frauenfußball und auch mit Fußballerinnen auseinandersetzt, zumindest in Deutschland, dass die viel politischer sind. Also alleine, dass wir jetzt hier sitzen und über diese ganzen Themen, über die wir jetzt sprechen, dass Fußballerinnen mit viel mehr Selbstverständnis irgendwie eine Haltung haben und sich auch einsetzen, vor allem auch in der Masse. Das Thema Queerness hattest du schon angesprochen. Wie erklärst du dir das? Einfach weil Frauen von Grund auf schon, wenn sie Fußball machen, weil es schon alleine das schon politisch ist, weil du als Frau benachteiligt wirst?
Nee, so pauschal würde ich das nicht sagen. Ich glaube, dass wir Frauen ein bisschen mehr im Leben stehen, noch nebenher. Also der Fußball ist im männlichen Bereich schon eine kleine Scheinwelt. Du verlierst den Bezug zur realen Welt. Erstens musst du dich ein bisschen verstecken, jetzt auch erst recht mit sozialen Netzwerken, weil jeder sein Handy dabei hat, sofort ein Foto macht. Auch wenn du vielleicht nur in der Kneipe sitzt und du trinkst ein alkoholfreies Weizen, dann würde halt ein Foto fehlen von wegen, hey, morgen hat der Spiel und der trinkt jetzt Weizen, also was der Trainer wohl dazu sagt. Also es bleibt nichts geheim. Das heißt, sie müssen sich verstecken. Und auf der anderen Seite haben sie sehr, sehr viel Geld, um auch ihre eigene Welt zu bezahlen. Also sie müssen nicht mit einem Linienflug in Urlaub fliegen, sondern sie fliegen dann halt beim Charter und es ist ihnen dann auch egal, zu welcher Uhrzeit oder wenn sie was haben wollen, dann kaufen sie sich das. Wenn sie ein neues Auto brauchen, dann bekommen sie das. Und deswegen muss man sich mit dem normalen Leben nicht so auseinandersetzen. Und das ist bei uns anders. Wir stehen genauso als Arbeitnehmer in der Welt wie jeder andere Arbeitnehmer. Wir gehen normal zum Einkaufen, wir machen unseren Einkauf selber, wir machen unseren Haushalt selber und wir beschäftigen uns mit Problemen, mit den Problemen unserer Nachbarn, mit den Problemen unserer Familie, mit den Problemen, die auf der Welt passieren. Und deswegen bildet man sich schätzungsweise mehr Meinung.
Ja, das ist verständlich. Und man ist wahrscheinlich auch ein bisschen weniger in dieser Blase, in die so ein Fußballer schnell reinkommt, wenn er mit 13 irgendwie.
Genau, das meinte ich mit der Scheinwelt, also mit dieser Fußballscheinwelt.
Und die ja dann irgendwann auch aufhört, also irgendwann bist du dann irgendwie zu alt oder dann führst du deine Karriere anders weiter und dann stehst du da als Fußballer.
Genau, also ich kann ein Beispiel nennen, einfach, wenn wir einen Wettbewerb im Training machen, sagen wir Lattenschießen, dann heißt es halt, hey, komm, wer dem anderen einen Kaffee holt oder wer eine Cola ausgibt oder sowas. Und bei den Männern heißt es dann so, Lattenschießen 1.000 Euro. Und denkst du nur so, wie kann man denn um 1.000 Euro oder um eine Louis Vuitton-Tasche oder sowas? Das sind Relationen, die sind nicht unsere. Und natürlich, wenn du dann mit einer Verletzung dastehst und du bist plötzlich raus, ist es sehr, sehr schwer. Und bei uns bist du es gewohnt, dass du nebenbei immer was anderes machst.
Almut, wir müssen in 2 Minuten leider schon aussteigen. Ich glaube tatsächlich...
Jetzt schon? Ja, wollt ihr nicht noch mit weiterfahren?
vielleicht kannst du ja noch mal ganz kurz darauf eingehen, dein Vertrag läuft ja nur noch bis Ende dieses Jahres. Wie guckst du in deine Zukunft?
Also ich...
Wird man dich bald wieder auf dem Bauernhof treffen?
Also da trifft man mich sowieso häufig, weil ich da einfach wohne zu Hause. Ja. Ich habe schon noch vor, ein bisschen Fußball zu spielen und ich hoffe, dass ich auch in den nächsten Wochen was veröffentlichen kann, aber noch ist ein Vertrag nicht unterschrieben und Gucken wir mal, was kommt.
Ich danke dir vielmals fürs Interview. So schade, dass wir aussteigen müssen. Ich könnte noch eine Stunde mit dir weiterreden.
Ich weiß auch nicht, warum ihr den Zug so gebucht habt.
Das war's für heute. Ich hoffe sehr, euch hat mein Gespräch mit Almut Schuld gefallen. Wenn ja, dann folgt uns sehr gerne, bewertet diesen Podcast, empfehlt ihn sehr gerne weiter. In 14 Tagen erscheint dann die nächste Folge mit der Schauspielerin Nilam Farouk. Informationen zum Bahnfahren in Zeiten von Corona findet ihr auf bahn.de/corona.